온다.
깨온다.
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 스티븐 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo zum aktuellen Online-Info 270. Heute ganz kurz und knapp die Anmoderation. Wir bleiben in Mittelamerika. Als erstes hört ihr einen Beitrag über Kinderrechte in Mexiko-Stadt. Der zweite Beitrag führt uns nach Honduras. Er erzählt uns etwas über die Lebensrealitäten von Transpersonen dort. Und schließlich der dritte Beitrag dreht sich ganz um Bergbau und Widerstand in Zentralamerika. Viel Spaß beim Hören.
Der Stadtteil La Pastora in der Delegation Gustavo Madero ist einer der ärmsten Bezirke von Mexiko-Stadt. Er liegt direkt an der nördlichen Grenze zum Estado de México. Im Gegensatz zu den weiter im Zentrum errichteten Siedlungen der Metropole, die allesamt ebenerdig verlaufen, ziehen sich hier die Straßen terrassenförmig den Berghang des Chiquihuite hinauf, einem längst erloschenen Vulkan, dessen obere Hälfte vor ein paar Jahren zum Naturschutzgebiet erklärt wurde. Hier, am Fuß des Berges, sind die Räume von Barrio Activo untergebracht. Barrio Activo wurde vor wenigen Jahren von ehemaligen Bewohnerinnen aus La Pastora gegründet, um den hier lebenden Kindern ein Bewusstsein für ihre Rechte zu vermitteln und ihnen eine Alternative zu ihrem gewohnten Leben im Barrio aufzuzeigen. Ein Leben, das oft von Gewalt und Verwahrlosung geprägt ist.
Mi nombre es Patricia Rivera.
Mein Name ist Patricia Rivera und der Name der Organisation ist Barrio Activo. Unser Ziel ist es, den Kindern die Fähigkeit zu vermitteln, sich gut im sozialen und familiären Bereich entwickeln zu können und ihre Lebensrealität selbstkritisch und selbstreflektiert gestalten zu können.
Dass La Pastora am Berghang gebaut wurde, macht die sozialen Unterschiede in diesem eh marginalisierten Stadtteil bereits aus weiter Ferne sichtbar. Laut Patricia bedeutet jede Straßenreihe weiter oben mehr Armut und weniger Bildung der Bewohnerinnen. Vor allem jedoch, dass die Kinder weitgehend auf sich selbst gestellt sind.
Man kann sagen, dass diese Siedlung am weitesten oben am Berg liegt. Und oben unterscheidet sich das Leben sehr von dem hier unten. Ein paar Straßenzüge höher ist die Ernährung ganz anders. Mein Mitarbeiter, der dort oben Capoeira gibt, hat mir erzählt, dass die Kinder oft Flecken im Gesicht haben, unterernährt sind und manchmal sogar keine Schuhe tragen. Und es sind nur ein paar Straßen, die uns trennen.
Die Einhaltung der Kinderrechte ist also, wie so oft, auch hier besonders ein finanzielles Problem. Patricia macht aber ebenso das Fehlen gesellschaftlicher Strukturen und die Abwesenheit der Eltern für die Vernachlässigung der Kinder verantwortlich.
Ahora sí que hay mucho tiempo libre para ellos.
Sie haben viel freie Zeit und da beide Eltern arbeiten, sind sie im Haus sich selbst überlassen. Es ist also egal, ob sie zu Hause sind oder in der Straße oder irgendwo anders. Wir versuchen, diese Kinder aufzufangen und ihnen mehr über ihre Rechte beizubringen.
Eine Organisation, die sich eher auf theoretischer Ebene für die Einhaltung von Kinderrechten einsetzt, ist Red por la Infancia in Mexiko. Sie ist in 14 Bundesstaaten aktiv. Besonders für die Einhaltung der Kinderrechtskonvention, die von Mexiko vor 21 Jahren unterzeichnet wurde. Ein typisches Beispiel für den staatlichen und gesellschaftlichen Umgang mit Kinderrechten ist für den Direktor Juan Martín Pérez García die Art, wie diese den Kindern in der Schule vermittelt werden.
Es wird immer noch in einer sehr allgemeinen Art und Weise darüber gesprochen, weil es leider noch keine Möglichkeit gibt, sie direkt einzufordern. Das heißt, Kinder hören in der Grundschule von ihren Rechten, aber sie können sie nicht umsetzen, nicht einmal im Klassenraum.
Dieser zwiespältige Umgang mit den Rechten von Kindern hat seinen Ursprung in der gesellschaftlichen Vorstellung des Familienlebens und des Mythos Kindheit, der in Mexiko noch immer herrscht. Denn auch wenn es mittlerweile in fast allen mexikanischen Staaten Gesetze zum Schutz der Kinder gibt, ist die allgemeine Wahrnehmung noch immer von dem Bild einer idealen Kindheit geprägt, das gleichzeitig Kindern jegliches Mitspracherecht über die eigenen Belange verweigert.
Las personas menores de 18 años de edad representan el 33% de la población.
Der Anteil der Personen unter 18 Jahren repräsentiert 33% der Bevölkerung, mehr oder weniger 37 Millionen Personen. Trotzdem sind sie nicht in diesem Umfang als Bürger und Bürgerinnen angesehen. Leider wird angenommen, dass die Kinder Privatangelegenheit sind, Eigentum der Familien, dass sie keine richtigen Staatsbürger sind. Und vor allem existiert die Idee, dass Kinder nur an Spiele und unschuldige Dinge denken. So wird davon ausgegangen, dass die Teilhabe ein Thema für Erwachsene ist. Das macht es schwer, dass in politischen Programmen Kinder mitwirken können.
Niños y niñas participen, no se les considera.
Barrio Activo versucht, einen anderen Weg zu gehen. Sie wollen die Kinder dazu ermutigen, Vertrauen zu ihnen aufzubauen, um sie dann über ihre Rechte aufzuklären und ihnen ein Bewusstsein für diese zu vermitteln. Zuerst versuchen wir, ein Wertebewusstsein zu schaffen, damit ein Vertrauensverhältnis entsteht. Sie erzählen uns dann, wie sie in ihren Elternhäusern ihre Rechte umsetzen. Es ist schwierig, dass ein Kind zu uns kommt und sagt, weißt du was, meine Mutter schlägt mich oder mein Vater tut mir dies oder jenes an oder enthält mir etwas vor. Wir zeigen ihnen, was ihre Rechte sind.
Karen Nuchel ist eines der Kinder bei Barrio Activo. Gerade ist sie 9 Jahre alt geworden. Auch sie wohnt in der Siedlung am Berghang und sie findet es wichtig, ihre Rechte zu kennen. Vor allem das Recht auf Bildung, eine Schule besuchen zu können.
Saber los derechos que los niños tenemos que tener para como o sea asistir a la escuela.
Auch wenn es die Schule bereits gibt, zu mehr Kinderrechten und vor allem mehr gesellschaftlicher Teilhabe von Kindern und Jugendlichen wird es in La Pastora noch ein weiter Weg sein.
Die Geschichte der Bewegung der sexuellen Diversität ist mit Blut geschrieben. Schwule Männer und lesbische Frauen, Travestis, Transgender und Transsexuelle leiden in Honduras seit Jahren unter Diskriminierung.
Von 2004 bis Mitte 2009 wurde von 17 Hassverbrechen an Transpersonen berichtet. Seit dem 28. Juni 2009 wurden 31 weitere Verbrechen begangen, in ihrer Mehrheit an Transpersonen.
Der Film En Mis Tacones, auf meinen High Heels, führt uns in das Leben, die Geschichten und die Erfahrungen von Transpersonen in Honduras ein, damit wir verstehen und in die Schuhe der anderen schlüpfen oder eben in die High Heels der anderen.
Gemeinsam mit seiner Kollegin Lily Andrea Núñez hat der Filmemacher Fernando Reyes einen Film über transsexuelle Lebensrealitäten nach dem Putsch in Honduras im Jahr 2009 gedreht. Er dokumentiert die Situation von Transpersonen in Honduras, ihren Alltag zwischen Diskriminierung, eigener Identitätsfindung, Sexarbeit als Überlebensstrategie und schließlich die zahlreichen Morde an Mitgliedern der Community. Fernando Reyes befindet sich gerade auf einer Rundreise durch Deutschland und Österreich, um seinen Film vorzustellen. In der Friedrich-Ebert-Stiftung haben wir den Film gesehen und den Ausführungen des Filmemachers zum honduranischen Kontext zugehört.
Gefällt dir Honduras?
Nein.
Und was gefällt dir nicht an Honduras?
Na, die Stürze, die es gegeben hat.
Während an vielen Orten der Welt Gay-Pride-Paraden stattfinden, ist der 28. Juni in der Geschichte von Honduras ein unheilvoller Tag. 40 Jahre nach den Stonewall Riots in New York, dem Aufstand schwuler, Lesben und Transpersonen gegen die gewalttätige homo- und transphobe Polizei, ereignete sich an jenem Tag in Honduras der erste Staatsstreich des 21. Jahrhunderts auf dem amerikanischen Kontinent. Der Putsch führte zur Absetzung des Präsidenten Manuel Zelaya und löste eine Welle der Gewalt aus. Besonders betroffen war die Community schwuler, Lesben, Bisexueller und Transpersonen, LGBT, die fast 40 Tote zu beklagen hatten. Seit den von vielen Seiten umstrittenen Wahlen, bei der im November 2009 Porfirio Pepe Lobo zum Präsident Honduras ernannt wurde, ist die Präsenz von Polizei und Militär auf den Straßen immer noch stark.
Nicht selten geht von ihnen brutale Gewalt gegenüber Schwulen, Lesben und Transpersonen aus. Ganz oft verhindern sie diese nicht.
Ja, es ist sehr gefährlich. Die Polizei und das Militär haben ein machistisches Konzept im Kopf, das sich nicht weiterentwickelt. Sie lassen keine menschliche Sensibilität zu. Im letzten Jahr haben sie meine Freundin umgebracht, die ich sehr, sehr gerne hatte. Rubenia, so hieß meine Freundin. Sie wurde 3 Tage lang verprügelt, Freitag, Samstag und Sonntag. Bis Sonntagnachmittag schlugen sie sie. Stell dir vor, 3 Tage in einem Schrottplatz zu sein, nackt. Sie zertrümmerten ihr das Gesicht mit Ziegelsteinen. Sie zerstörten ihr Gesicht, besser gesagt. Dann wurde sie von Mücken, Ameisen und allen möglichen Insekten zerstochen.
Angesichts der Schwere der Verbrechen ist es mehr als verwunderlich, dass so wenig getan wird, um sie aufzuklären. Präsident Pepe Lobo setzte sich immerhin mit dem schwulen Ricky Martins an einen Tisch. Allerdings scheint es mit dem Stellenwert von Menschenrechten von LGBT-Personen bei der aktuellen Regierung nicht weit her zu sein, wie Fernando Reyes ausführt.
Donny Reyes, un líder de Arco, de una de uno de los colectivos más importantes de Honduras que se llama Arcoiris.
Donny Reyes, der Kopf von Arcoiris, einem der wichtigsten LGBT-Vereine in Honduras, fragte Ramón Custodio, Leiter des staatlichen Menschenrechtskomitees, was er bzw. was das Komitee tue, um die Hassverbrechen aufzuklären. Custodio antwortete: In Honduras gibt es viele Probleme und Iris ist nicht wichtig. Das beleuchtet ein wenig den Kontext, dass es in Honduras einen Staatsapparat gibt, der gegen sexuelle Diversität ist. Es geschehen systematische Hassverbrechen. Ich als Mensch mit einer ziemlich simplen Logik sehe es so: Wenn einer Person in den Kopf geschossen oder sie mit einem Pfahl durchbohrt wird, handelt es sich nicht um ungewöhnliches Verbrechen.
No es un crimen común.
En el camino se queda y entonces se necesita una respuesta, me imagino, ¿verdad? Y positivamente rápido.
Gegen den Putsch des gewählten Präsidenten Manuel Zelayas formierte sich 2009 ein breiter Widerstand verschiedener sozialer und politischer Gruppen. Die Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP. Gemeinsam ist ihnen der Kampf um die Wiedereinsetzung Zelayas und die Durchsetzung von Menschenrechten bzw. die Aufklärung der vielen ungeklärten Morde.
Vor dem Putsch haben die verschiedenen sozialen und politischen Gruppen getrennt gekämpft. Die Lehrer kämpften für ihre Ziele, die Feministinnen für andere. Die Gewerkschaften hatten wieder ihren eigenen Kampf. Und nie haben sie sich wirklich zu einer Bewegung zusammengeschlossen. Der Vorteil des Putsches ist nun, dass sich all diese politischen Kräfte und sozialen Bewegungen unter einem Konzept zusammengefunden haben, das sich Resistenz nennt. Am Anfang wurde auf den Demos oft gebrüllt, Putschisten, Schwuchteln oder runter mit den Fahnen der Schwuchteln. Aber nach und nach hat sich in den 2 Jahren etwas verändert. Doch was in Honduras einzigartig ist, ist, dass die Demos der Resistencia begleitet werden von Transsexuellen und Personen, die offen schwul oder lesbisch sind. Sie halten ihre Fahnen hoch und daneben sind die Fahnen der Gewerkschaften und der Arbeiterbewegung zu sehen. Zumindest in diesem Moment ist die sexuelle Diversität zentraler Bestandteil der verfassungsgebenden Versammlung, für die die Resistencia eintritt.
Y la cosa es de que por lo menos en este momento la diversidad sexual es parte central y una de las partes dentro del concepto de constituyente que promociona la resistencia.
Die verfassungsgebende Versammlung, die eine neue Verfassung für Honduras erarbeiten soll, stellt die Durchsetzung sowohl der Menschenrechte als auch die Anerkennung der Vielfalt der HonduranerInnen ins Zentrum. Und was das Thema Menschenrechte von Transpersonen angeht, so liegt nicht nur in Honduras noch einiges im Argen.
Bis hin zur Wohnungssuche. Wenn ich ein Zimmer mieten will, sagen sie mir am Telefon, kommen Sie sich das Zimmer anschauen. Und wenn ich dann hingehe, schauen sie mich an und sagen, ich habe das Zimmer gerade vermietet.
Si tu núcleo familiar
Wenn deine Familie dich aus dem Haus wirft, was bleibt dir dann noch? Du hast keinen Zugang zur Bildung. Auf was kannst du dich stützen, um deinen Kampf voranzutreiben? Wie kannst du es dann erreichen, in einer Schule mit deinem Ausdruck von Gender zugelassen zu werden?
Aber wie überall sind auch in Honduras die linken Gruppen der Resistencia nicht frei von den verschiedenen Widersprüchen. Und dazu zu lernen, bedeutet ja immer eine Chance.
El hecho de que existe una resistencia y de que haya transexuales marchando a la par de la gente de la resistencia no quiere decir de que todo las, el machismo y todas las roles de género se borraron así como así.
Die Tatsache, dass es eine Widerstandsbewegung gibt, in der Transsexuelle auf Demos mitmarschieren, heißt noch nicht, dass der Machismo und die Geschlechterrollen einfach aufgelöst sind. Es gibt noch nicht einmal eine wirkliche Teilhabe der Frauen, geschweige denn der Transsexuellen. Das ist alles noch viel komplexer. Aber sich als Transpersonen auf den Demos sichtbar zu machen, hat schon viel geholfen. Es hat Räume geöffnet, wo die Menschen am Anfang schimpften: Nein, diese Leute laufen hier mit und machen sich mit ihren Kleidern und High Heels über uns lustig. Dazu kommt, dass Personen, die davor nie für politische Themen gekämpft haben und noch nicht mal wussten, wer Che Guevara ist, nun radikale linke Anarchistinnen sind. Also bei den Transpersonen hat sich politisch viel bewegt. Wir anderen dagegen sind immer noch ein bisschen eingeklemmt in unserer machistischen Identität des revolutionären linken Kommunisten.
La diversidad sexual sí evolucionó. Que los otros todavía se hayan quedado un poquito atorados en su mentalidad de macho revolucionario comunista de izquierda, pues qué lástima.
¿Y cómo te sentías cuando te ponías esa ropa, ¿no?
Mujer.
Soldados de los dueños tienen balas, tienen gas. Y si, si os iris así murieron días atrás, morir. Violentamente no es algo que aspirar, pero vivir violentada no se puede tolerar. Tercos nos dirán, aquí vamos, no nos detendrán. Sigamos, chusma.
Am 24. November 2010 hatte Costa Ricas Anti-Bergbau-Bewegung einen seltenen Grund zum Jubeln. An diesem Tag annullierte das oberste Verwaltungsgericht des zentralamerikanischen Landes die Konzession der kanadischen Firma Infinito Gold für das hochumstrittene Bergbauprojekt in Las Cruzitas im Norden des Landes. Damit scheiterten die zu diesem Zeitpunkt fast 20 Jahre andauernden Bemühungen des Unternehmens, in der ökologisch wertvollen Region Gold im offenen Tagebau zu schürfen, am Widerstand der lokalen Gemeinden, von Umweltorganisationen und weiteren Gruppen. Das Gericht sorgte sich angesichts der bereits bei der Erschließung des Gebietes angerichteten Schäden um die reichhaltige Biodiversität und um die großen Grundwasserspeicher der Region. Im Rest Zentralamerikas und in Mexiko machen transnationale Bergbauunternehmen hingegen blühende Geschäfte und verursachen in der Regel verheerende Umweltschäden. Die Praxis der Goldbergbauunternehmen, Gold im offenen Tagebau aus den Bergen zu waschen, bedroht nicht nur in Costa Rica ganze Landstriche. Zum Auslaugen von Gold und Silber aus ihren Erzen werden Cyanidsalze verwendet, die in der Praxis meist ungehindert in Oberflächengewässer gelangen. Umweltorganisationen erklären, dass sich die Schwermetalle in Flüssen und Seen ablagern, Böden und Grundwasser verseuchen und somit erhebliche Gesundheitsgefahren für die örtliche Bevölkerung darstellen. Die Bergbaulobby ist stark, die Gesetzgebung oft löchrig, die Genehmigungsbehörden korrupt, die Regierungen, gelinde gesagt, ohne erkennbare Distanz zu starken Lobbygruppen, während der Widerstand gegen Bergbauprojekte wie in Honduras oder Panama von Medien, Politik und Unternehmen satanisiert oder unterdrückt wird. In Honduras haben sich die Gewichte dabei seit dem Putsch von 2009 noch einmal deutlich zugunsten der Transnationalen und zu Ungunsten der betroffenen Gemeinden verschoben. Dabei sind schon bei bestehenden Goldminen erhebliche Umweltauswirkungen aufgetreten. Nelson Paz vom Komitee zur Verteidigung der natürlichen Ressourcen berichtet von Schäden, die die Bergbauaktivitäten in den Departements Santa Barbara und Copan im Westen Honduras hinterlassen. Hier in San Andrés leiden die Menschen unter anderem an Hautausschlag und psychischen Erkrankungen. Der Fluss, an dem San Andrés liegt, ist vollständig kontaminiert. Das Dorf ist durch den Bergbau quasi verwüstet. Zu den Gesundheitsschäden, die in Gemeinden beobachtet wurden, zählen Anämie, Knochenschwund, Lungenkrebs, Hauterkrankungen, Atemlähmung, Seh- und Gedächtnisstörung sowie Niereninsuffizienz. Hinzu kommen Auswirkungen auf die Umwelt, das soziale Gefüge und die Landwirtschaft der Region, beschreibt Dr. Giancarlo Delgado, der an der Nationalen Universität Mexikos, der UNAM, zum Thema forscht.
Que tiene que ver con una gran cantidad de piedra removida que libera ácidos, con el uso de tóxicos, de metales pesados que son altamente tóxicos.
Hier wird in großindustriellem Maßstab Gestein bewegt. Das Gold wird unter gewaltigem Einsatz von hochgiftigen Schwermetallen und unter Einsatz von riesigen Mengen von Wasser aus dem Gestein herausgewaschen. Das passiert oft an Orten, die ohnehin unter Wassermangel leiden. Daraus folgt logischerweise ein Konflikt um knapper werdendes Wasser zwischen den Bergbauunternehmen und den Gemeinden. Das Wasser, das den Gemeinden bleibt, ist zudem noch verseucht, da die schwermetallhaltigen Extraktionsmittel in Gewässer, in das Grundwasser und in die Böden gelangen. Diese vergifteten Böden sind unbrauchbar für Landwirtschaft und Viehhaltung. Die Gemeinden verlieren ihre Lebensgrundlage und was droht, sind
Geisterstädte.
Auch unter dem Eindruck der Erfahrungen in Honduras haben soziale Bewegungen, Gemeinden und Umweltorganisationen im benachbarten El Salvador jahrelang gegen den Tagebau gekämpft. Doch dieser Kampf wird inzwischen durch Freihandelsverträge erschwert. Das CAFTA-Abkommen zwischen den USA und Zentralamerika räumt internationalen Konzernen umfangreiche Rechte und Garantien ein. Die Kontrollmöglichkeiten der Staaten sind hingegen, selbst wenn sie diese ausüben wollten, beschnitten. Als die inzwischen abgewählte Arena-Regierung unter dem Druck der sozialen Bewegungen im Jahr 2006 zwei Bergbauunternehmen die Lizenzen entzog, verklagten die Unternehmen Pacific Rim und Commerce Group den salvadoranischen Staat auf insgesamt 100 Millionen US-Dollar Entschädigung. Und auch wenn das bei der Weltbank angesiedelte Schiedsgericht für Streitfälle innerhalb des CAFTA-Abkommens die Klage im März dieses Jahres zurückwies, der Fall zeigt, welch enormes Drohpotenzial die Konzerne gegenüber den Staaten aufbauen können. In Guatemala macht vor allem die Marlin-Mine des kanadischen Unternehmens Glamis Gold seit Jahren Schlagzeilen. Auch hier wird Gold im offenen Tagebau gefördert, gegen den anhaltenden Protest lokaler Gemeinden und guatemaltekischer wie internationaler Umweltorganisationen. Doch neben der Marlin-Mine gibt es insgesamt 450 Lizenzen im Land, begünstigt durch ein Bergbaugesetz, das laut Oscar Conde von der Umweltorganisation Madre Selva von der internationalen Bergbaulobby nach Ende der Militärdiktatur weitgehend selbst verfasst wurde. Mit Folgen, nur 1% der Gewinne aus dem Bergbau bleibe im Land, schimpfen die Bergbaugegner. Die Gemeinden blieben hingegen auf den ökologischen und Gesundheitskosten sitzen. Dass sich die betroffenen Gemeinden dagegen zu Wehr setzen, ist mehr als verständlich. In Guatemala haben nach Angaben von Campesina- und Indigena-Organisationen 59 Gemeinden in Abstimmungen gegen Wasserkraft-, Erdöl- oder Bergbauprojekte in ihrer Umgebung votiert. Eigentlich ein starkes Argument, wie Dr. Rodrigo Gutierrez von der Juristischen Fakultät der UNAM in Mexiko erläutert.
Antes de iniciar cualquier proyecto de desarrollo,
in internationalen Übereinkünften wie der Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation oder den interamerikanischen Menschenrechtsstatuten haben sich die Regierungen verpflichtet, vor jedem Investitionsprojekt die lokale Bevölkerung zu konsultieren. Die konsultierten Gemeinden müssen frei abstimmen können und sie müssen zuvor umfassend informiert worden sein. Dennoch ignoriere oder disqualifiziere der guatemaltekische Staat diese Abstimmungen. Und Besserung sei mit Blick auf die Stichwahlen um die Präsidentschaft Anfang November nicht in Sicht, konstatiert Oscar Conde von Madre Selva. Beide Kandidaten behaupten, dass diese internationalen Investitionen wichtig für Guatemala seien und dass Guatemala den Bergbau brauche, um das Land aus der Armut zu führen. Manuel Baldisson hat schon einmal ein verheerendes Gesetz verantwortet, das über die Köpfe der betroffenen Gemeinden hinweg Landstriche für transnationale Ölkonzerne geöffnet hat. Und wenn er diese Linie bezüglich des Bergbaus beibehält, dann gute Nacht. Und Otto Pérez Molina ist bekanntermaßen ein Neoliberaler mit militärischer Prägung, der Bergbauprojekte noch autoritärer durchsetzen wird. In Mexiko sprechen Umweltverbände von rund 800 Bergbauprojekten. Der Löwenanteil davon befindet sich noch im Stadium der Erkundung. Aber schon jetzt ist der Bergbau der viertgrößte Devisenbringer des Landes, nach dem Erdöl, der Automobilindustrie, den Rücküberweisungen von MigrantInnen und vor dem Tourismus. In den letzten 6 Jahren habe sich der Bergbausektor verdoppelt, erklärt Jesus Ramírez Cuevas, Mitglied der Bewegung Regeneración Nacional, und das begünstige transnationale und in erster Linie kanadische Unternehmen, die so gut wie keine Steuern zahlen müssten. Cuevas folgert: Wir befinden uns in Mexiko in einer Situation der Rohstoffextraktion, des Ausverkaufs und der Plünderung, wie es sie in Mexiko seit der Revolution nicht mehr gegeben hat. Mittlerweile gibt es Förderlizenzen von der doppelten Größe des Bundesstaates Chihuahua, ein Niveau, das in der Geschichte Mexikos seinesgleichen sucht. Dieser Ausverkauf werde bisweilen äußerst rabiat betrieben. Umweltauflagen würden schlichtweg ignoriert, Minen ohne Betriebsgenehmigung betrieben, Gemeinden über Bestechungszahlungen an Einzelpersonen gespalten, widerspenstige Gemeinden vertrieben und Aktivisten bedroht und in Einzelfällen ermordet, berichtet Jesus Ramírez Cuevas. Auch wenn die Umweltorganisationen, soziale Bewegungen und lokale Gemeinden in Costa Rica erstmals einen Erfolg gegen die verheerenden Bergbauaktivitäten transnationaler Konzerne erzielten, der lateinamerikanische Kontext zeige, dass noch lange kein Grund zur Entwarnung bestehe. So warnt Edgardo Araya, Anwalt der kostarikanischen Umweltorganisation UNOVIDA, dass die öffentliche Aufmerksamkeit seit dem wegweisenden Urteil von vor einem Jahr stark abgenommen habe. Und ohne eine starke Proteststimmung könne ein endgültiges Urteil auch zugunsten des Bergbaus ausfallen. Außerdem würden im Norden Costa Ricas weitere Bergbauprojekte vorbereitet. Und erst im Juni dieses Jahres gab die Regierung von Laura Chinchilla grünes Licht für die Ausbeutung von Erdöl- und Erdgasvorkommen ganz in der Nähe von Las Cruzitas. Das richterliche Aus für Las Cruzitas sei, so der Ökologe David Rojas,
in ese sentido una victoria nunca es definitiva.
Höchstens ein Etappensieg gegen eine Industrie, die in Costa Rica nach wie vor enorme Profitaussichten hat. Und eine Regierung, die in der Welt ein grünes Image verkauft, die aber nach wie vor gewillt ist, umweltzerstörerischen Praktiken transnationaler Rohstoffunternehmen Tür und Tor zu öffnen. Weitere Radiobeiträge zum Thema Bergbau in Lateinamerika findet ihr bei Onda und Ponal. Einfach mal auf der Seite nachgucken.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.